Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, die Wall Street hat wieder Gegenwind und das, obwohl die PCE-Inflation im November unter den Erwartungen des Marktes lag. Vielleicht bekommen wir hier noch ein bisschen mehr Rückenwind an der Wall Street. Ansonsten Nike unter Abgabedruck. Die Aussichten werden hier deutlich reduziert. FedEx kann hingegen zulegen, weil man FedEx Freight ausgliedern wird in den nächsten 18 Monaten. Und außerdem war das abgelaufene Quartal besser als erwartet. Eli Lilly auf der Gewinnerseite. Hier profitiert der Wert von den ja leicht enttäuschenden Ergebnissen für das Gewichtsverlustmedikament von Novo Nordisk für die nächste Generation dieses Medikaments, Novo, entsprechend unter Druck. Frohe Weihnachten! Naja, also normalerweise sieht ja Weihnachten ein bisschen besser aus. Wir haben in dieser Woche überwiegend Gegenwind an der Wall Street, der Hexensabbat am Freitag, Options- und Futures-Verfalltermin. Das hilft natürlich auch nicht bei der Volatilität. Wir haben heute Morgen die PCE-Inflationsdaten gehabt für den November, die besser ausfielen als erwartet. Will heißen, die lagen auf breiter Front unter den Schätzungen der Wall Street, sowohl im Vergleich zum Vorjahr wie auch im Vergleich zum Vormonat. Monat bei der Gesamt- und bei der Kernrate. Das müsste der Wall Street eigentlich im Tagesverlauf noch ein bisschen helfen, wobei das Ertragsbild sehr uneinheitlich ausfällt. Wir hatten Nike, da wird mit dem eisernen Besen gekehrt. Die Aussichten werden erheblich reduziert, was viele eigentlich schon erwartet hatten aufgrund des neuen CEOs. Bei FedEx dafür ein Plus, weil FedEx Freight ausgegliedert werden soll. Dadurch wird mehr Wert freigesetzt bei dem Unternehmen. Ich will aber noch mal einen Schritt zurück machen. Für mich ist es heute der letzte Tag, der letzte Streaming- und Videotag quasi vor Weihnachten. Die kommende Woche werde ich mal eine kleine Sendepause einlegen. Nach Weihnachten geht es dann am 30. weiter mit der Berichterstattung. Und ich möchte mal ein Fazit ziehen, wie gut oder schlecht die Wall Street seit den Präsidentschaftswahlen eigentlich wirklich gelaufen ist. Denn wenn man sich den S&P anschaut und den Nasdaq, sieht das ja alles bisher noch recht gut aus. Nur wird dieses Bild sehr stark verwischt durch die massive Rallye bei sehr wenigen Werten. Wir hatten eine Broadcom, eine Tesla, eine Google deutlich auf der Gewinnerseite. Das hat das Gesamtbild verwischt. Tatsache ist, dass mittlerweile der Russell 2000 für Nebenwerte und der S&P 500 Equal Weight Index, in dem Index sind die Werte alle gleichgewichtet, beide notieren heute unter dem Niveau vom 4. November, also unter dem Niveau seit Bekanntgabe der Wahlergebnisse. Mittlerweile hat der S&P Equal Weight Index etwa 7% verloren, allein im Dezember, und 9% der Russell 2000. Also das Bild ist bei weitem nicht so optimistisch, wie der S&P 500 und der Nasdaq malen. Auch der Dow Jones hatte ja diese Woche die längste Verluststrecke seit 1974. Und das erklärt übrigens auch diese immense Divergenz. Einerseits Bank of America, monatliche Umfrage der Fondsmanager, bis zu Hutkrempe bullish, Barquoten auf Rekordtief, US-Aktiengewichtung auf Rekord hoch. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille. Gleichzeitig schmiert der CNN Angst und Gier Index ab und bewegt sich jetzt auf dem Niveau extremer Angst. Und einige technische Faktoren sind mittlerweile sehr stark überverkauft. Also die Möglichkeit einer größeren Rallye in den nächsten ein, zwei Wochen liegt immer noch auf dem Tisch. Das signalisieren zumindest viele technische Indikatoren. So, was belastet denn die Wall Street? Eine ganze Reihe von Faktoren. Punkt 1. Wir hatten die Tagung der Fed. Eigentlich hat Jerome Powell im Wesentlichen das gesagt, was die Wall Street hören wollte. Wir werden weniger Zinssenkung bekommen im nächsten Jahr. Wahrscheinlich nur 2, wenn es hochkommt. Aber das hatte die Wall Street auch geschätzt. Die Reaktion scheint also ein bisschen übertrieben. Aber nichtsdestotrotz, die Feds Tagung hat zumindest mal keine Jahresendrallye ausgelöst. Punkt 2. Der feste US-Dollar macht sich in den Ergebnissen immer mehr bemerkbar. Wir sehen das bei Accenture, die zwar die Aussichten anheben, aber nur auf konstanter Währungsebene. Bei Oracle, bei Adobe, bei Match Group, bei Conagra das gleiche Bild. Also, Punkt 2, der Dollar belastet. Punkt 3, die politische Unsicherheit in Washington. Den Haushalt, diese Funding Gap, die Finanzierungsüberbrückung abzusegnen, wird zu einem riesen, wird zu einer großen Herausforderung. Der erste Vorschlag gescheitert, der zweite Vorschlag gescheitert. Das Problem ist nicht diese Überbrückungsfinanzierung. Da wird man sich schon einigen. Vielleicht spätestens am Wochenende, vielleicht sogar noch an diesem Freitag. Aber das eigentliche Problem ist, dass wenn eine so leichte Haushaltslücke, also das diese Funding Gap, diesen Gesetzesentwurf durchzuwinken, sollte eigentlich Peanuts sein, sollte einfach sein. Das sollte kein Big Deal sein. Wurde aber zu einem Big Deal gemacht, unter anderem auch durch Elon Musk. Insbesondere er hatte ja getweetet, also auf gar keinen Fall, ne, das darf nicht abgesegnet werden. Ruft eure Vertreter an im Repräsentantenhaus und Senat und macht denen klar, wenn ihr dagegen stimmt, unterstützen wir euch nicht mehr. Die Kritik von Musk war teilweise ja nicht wirklich zu begründen, muss man sagen. Das sagen zumindest viele an der Wall Street. Aber kommen wir zum eigentlichen Punkt zurück. Wenn ein so einfacher Gesetzesentwurf schon solche Herausforderungen darstellt, ja, wie soll es dann erst laufen, wenn die wirklich großen Pläne vorgestellt werden? Also wird das alles vielleicht doch nicht so leicht, wie der ein oder andere vermutet hatte. Also im Prinzip, wir sehen eine Refokussierung von der Honeymoon-Phase Trump in die Phase, wo man dann wirklich auch Dinge umsetzen muss, und das wird schwieriger. Der nächste Faktor: In wie vielen Ländern haben wir politische Turbulenzen, Länder, die wichtig sind? In Brasilien, in Kanada ist diese Woche der Finanzminister zurückgetreten. In Deutschland mit den Neuwahlen, in Frankreich auch mit den Neuwahlen, in Südkorea mit den Turbulenzen. Das hat die Lage global auch nicht wirklich gestärkt. Und last but not least haben wir dazu auch noch den massiven Gegenwind gesehen in der Gesundheitsbranche, Krankenversicherung runtergeprügelt durch einen Gesetzesvorschlag, der das Ausgliedern der Mittelsmännern erforderlich macht. Also in anderen Worten, Geist, die Liste ist lang von Faktoren, die für Gegenwind gesorgt haben. Und ja, die Wall Street steht bei weitem nicht so stark da, wie die Indexebene signalisiert hat. So, und damit mache ich mal den Bogen zurück zum Jetzt und Heute. Die Zahlen von Nike. Rückblickend eigentlich ganz gut dank Einsparungen, aber die Aussichten enttäuschen. Und man muss sagen, das ist keine Überraschung. Wir haben das in dieser Woche hier auch schon mehrfach diskutiert. Wenn ein neuer CEO an Bord kommt, was wird der machen? Der wird jede Leiche aus dem Schrank holen, die er findet. Und es wird gekehrt mit dem eisernen Besen. Und das macht der neue CEO von Nike auch. Man wird Lagerbestände abbauen, Sonderangebote ausweiten. Und das bedeutet Fiskaljahr 2025 mehr Gegenwind. Die Gewinnschätzungen purzeln. Dafür aber wird man besser aufgestellt sein im Fiskaljahr 26 und 27. Ist aber noch eine Weile hin. Das ist auch das Feedback vieler Analysten. Die City sagt, genau der richtige Schritt. Der Schmerz wird größer, bevor er dann weggeht, und wir haben ein sauberes Bild für 26, 27. Man bleibt hier letztendlich gesehen bei einer Kaufempfehlung, Kursziel $102. Bernstein, Kursziel $102, bleibt bei überdurchschnittlicher Performer. Man macht klar Schiff, bedeutet erstmal weniger Gewinne. Die Bank of America bleibt bei der Kaufempfehlung, Kursziel $90. Morgan Stanley, man bleibt bei Halten, lag damit im Vergleich zu den anderen wesentlich besser, das Kursziel nur $74. Auch hier heißt es, es wird schlechter, bevor es besser wird, aber man leitet die richtigen Schritte ein. Barclays senkt das Kursziel auf 70, also in anderen Worten, Nike, ist eine Turnaround-Story im Prinzip. FedEx hat gute Zahlen gemeldet, rückblickend, und bei den Aussichten, die werden enttäuschen im dritten Quartal, das jetzt angebrochen ist. Die Prognosen für das Gesamtjahr werden auch gekappt. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass man FedEx Freight ausgliedern wird. Das dauert innerhalb der nächsten 18 Monate. FedEx Freight hat immer wieder für Probleme gesorgt, hat das Gesamtgeschäft belastet, und deshalb ist die Aktie auch im Plus. Die Analysten sagen, das ist genau der richtige Schritt. Es wird jetzt Wert freigesetzt, so die Bank of America. Man bleibt bei einer Kaufempfehlung, Kursziel $348. Und Bernstein sagt auch, genau der richtige Schritt. Wie dem auch sei, die Aussichten für das Fiskaljahr 2025 werden erstmal reduziert und man bleibt nur bei Halten mit einem Kursziel von $320. So, jetzt kommen wir mal zu Eli Lilly und Novo, die großen Wettbewerber im Bereich Gewichtsverlustmedikamente. Novo hat also die neuen Ergebnisse, die Testergebnisse gemeldet für CagriSema. Das ist das neue, die nächste Generation an Gewichtsverlustmedikamenten bei Novo. Nach 68 Wochen hat man im Schnitt einen Gewichtsverlust von 22,7%. Das klingt ja gar nicht so schlecht, aber die Schätzungen lagen bei 25% und werden damit minimal verfehlt. Am Rande bemerkt, 22,7% ist immer noch mehr als der Gewichtsverlust bei Mounjaro, das Konkurrenzmittel bei Eli Lilly. Das liegt bei 22,5%. Na, also man liegt hier Kopf an Kopf. Zu guter Letzt ist es dann eine Frage der Nebenwirkung, eine Frage der Kosten, die hier mit entscheidend sind. Eli Lilly kann von dieser Meldung jedenfalls profitieren. Zurück nochmal zum Tech-Sektor. Könnte Intel von Broadcom übernommen werden? Ja, Broadcom gießt da kaltes Wasser drauf auf diesen Gedanken. Wir haben abgesehen davon auch Meldungen, dass Intel den Kreis derjenigen, die sich an Altera beteiligen könnten oder die Altera übernehmen könnten, einengt. Also da wird einiges noch passieren. Aber die Aussagen in dieser Woche, dass das PC-Geschäft insgesamt wohl eher enttäuschen wird nach den Micron-Zahlen, das bremst Intel aus. So, Costco. Große Fangemeinde bei Costco, ja. Die Bewertung sei aber sehr, sehr hoch, sagt das Anlegermagazin Barron's. Costco ist im Bereich der Einzelhändler das, was Palantir im Tech-Sektor ist. Die Bewertung also sehr hoch. Die Story zu Costco ist dementsprechend also kritisch. So, last but not least, Japan. Ja, der japanische Yen hat heute ein bisschen Rückenwind. Wir haben einen Bericht von der Bank of Japan, der nochmals zeigt, dass Zinsauftrieb dort bleiben dürfte. Die Verbraucherpreise in Japan im November waren auch heißer als erwartet und es wird gewarnt, man habe die Währungsschwankungen im Blick. Naja, Tatsache ist einfach, die japanische Notenbank redet viel, wenn der Tag lang ist. Man hatte ja vor 2 Wochen noch gedacht, dass jetzt die Zinsen in dieser Woche angehoben werden. Das ist nicht passiert. Das war auch die Basisannahme. Das hat sich dann in den letzten 5 Handelstagen vor der Entscheidung nochmal neu eingeordnet. Die Frage wird nur sein, wird denn Japan wirklich agieren gegen den schwachen Yen und wann vor allen Dingen? Und wenn man sich mal anschaut, der Gegenwind jetzt auf der Ertragsseite für Corporate America, das sorgt natürlich für Rückenwind auf der Ertragsseite bei europäischen Werten, bei Werten der Euro-Länder und auch bei japanischen Werten, könnte vielleicht auch die Aktienmärkte dort interessant machen für das kommende Ja, so jetzt bin ich durch. Das war's für mich. Merry Christmas an euch alle. Danke für das stetige Zuschauen. Es ist immer eine Freude, hier mit dabei sein zu dürfen, über das Auf und Ab berichten zu können. Merry Christmas an euch alle. Genießt die ruhigen Tage. Wir sehen uns wieder in der Woche nach Weihnachten. Bis dann und eine gute Zeit. Ciao.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.